I like your tattoos.
What are those numbers on your arm?
Oh, that's the date my dad died.
He was a fireman. Died in a fire 17 years ago.
Oh my God, I'm so sorry.
Don't be, it's fine.
Knock, knock.
Who's there?
Not your dad.
Die Könige der deutschen Podcast-Filmkritik widmen sich diese Woche einem Neustart, der geradezu einlädt, so eine Einleitung zu machen mit so einer famosen Behauptung. Denn es geht um The King of Staten Island, aber nicht nur, sondern auch, und deswegen sind wir ja die Könige, wie alle wissen, um den Film Big Time Adolescence, den wir beim Sundance Film Festival gesehen haben, und zwar schon beim vorletzten. Ja, aber auch so, wenn wir den jetzt sonst wo gesehen hätten, was halt noch recht schwierig ist, weil der letztgenannte noch keinen vernünftigen Deutschlandstart jemals hatte, sind zwei Filme, die erstaunlich viele Parallelen aufweisen. Und zwar nicht nur, dass in der Hauptrolle Pete Davidson so das Gesicht des Films ist, sondern auch noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, dass Machine Gun Kelly in beiden Filmen auftaucht.
Der aber ja natürlich auch irgendwie einer der besten Freunde von Pete Davidson
richtig,
ist.
Richtig, richtig.
Also ich glaube, den hat er dann immer schon schön untergebracht.
Ja, ja. Ja, aber auch so inhaltlich haben wir beide da recht schnell festgestellt, dass sich die Rollen und die Grundthematik des Films, was seinen Charakter angeht, jeweils sehr ähneln. Vor allem in der Hinsicht, dass er so einen Taugenichts spielt, der nicht so richtig aus dem Trott kommt, der nicht so richtig irgendwie ins Erwachsenenleben übertreten will und so ein Zuhause gebliebener, fast schon so ein Mannkind ist, das aber auch sich weigert, so mal was aus seinem Leben zu machen. Aus unterschiedlichen Gründen jeweils in den beiden Filmen, aber so von den Grundzügen her ist es doch schon eine sehr starke Parallele.
Ja, genau. Also um jetzt mal erstmal nur auf den King of Staten Island einzugehen, weil das natürlich auch der Film ist, der jetzt erscheint in Deutschland, der auch so halb auf Pete Davidsons Leben beruhen soll, von Judd Apatow gemacht, der das gleiche ja auch schon mal mit, wie hieß sie denn jetzt hier noch, bei Trainwreck gemacht hat, mit Amy Schumer. Ne?
Genau. Mhm.
Es ist dann diese Parallele natürlich, Pete Davidson wächst da in diesem ein bisschen verhassten Stadtteil von New York, Staten Island, der so ein bisschen außen vor bei allem ist, wächst er so auf, ist immer noch so total lange im Keller von seiner Mutter, was so auch im echten Leben ist. Pete Davidson wohnt ja, glaube ich, sogar immer noch im Keller von seiner Mutter, hat sich da irgendwie so ein Apartment hier gebaut. Sein Vater ist Feuerwehrmann gewesen, ist gestorben und er ist da so ein bisschen mit am Kämpfen, hat da so ein Trauma von bekommen, was auch alles im echten Leben passiert ist. Mhm. Nur, dass sein Vater da bei 9/11 gestorben ist, was man hier aus irgendeinem Grund nicht gemacht hat.
Was mich total verwirrt hat, weil als es
mich
dann
auch, und ich weiß auch nicht ganz, was da der Grund gewesen ist. Also ob man da irgendwie nicht von was anderem ablenken wollte, aber wenn ja, von was? Weil das hätte dem Film eigentlich, finde ich, noch mal ein bisschen mehr Tiefe gegeben, als zu sagen, jetzt einfach bei irgendeinem random Hausbrand gestorben.
Ja, ich kann's mir so erklären, dass sie die Reaktion der anderen Figuren und dass manche ihn vielleicht dann auch nicht kennen, so, weil das sonst ein viel größeres Thema in dem Ort gewesen wäre, wer er ist oder so, dass sie das vielleicht ein bisschen dämpfen wollten. Aber es hat mich deswegen verwirrt, weil als das dann zur Sprache kam mehrmals, dachte ich immer, warum lügen die? Also gibt es da jetzt irgendeinen Grund, warum die das nicht, ich denke, das müsste doch eigentlich jeder wissen, so. Und das war irgendwie komisch, ja.
Und das sind für mich auch schon direkt die Punkte, die mir im Film nicht so gut gefallen haben. Also ich hätte es dann irgendwie cooler gefunden, es geht wirklich um sein Leben.
Mhm.
Und man hätte da nicht so viele Sachen geändert, die für mich alle zum Schlechteren waren. Ich meine, im echten Leben, er ist ja auch nicht dieser Vollloser. Ich meine, er ist ein bekannter Comedian, der irgendwie auch schon mit so 14, 15 oder so angefangen hat, auf Bühnen zu gehen und da irgendwie so seine Kunst auszuüben und damit auch so ein bisschen ja seine Traumabewältigung gemacht hat. Ich weiß nicht, hattest du damals auch diesen WTF-Podcast gehört, wo er da zu Gast war? Da hat er das, was länger alles erzählt, ist darauf eingegangen.
Mhm.
Und das wäre doch cool gewesen, das wäre doch das Interessante gewesen, wenn diese Sache zusätzlich zu dem, was jetzt in dem Film gezeigt wurde, was die Parallelen zu seinem echten Leben sind, wenn das auch noch drin vorgekommen wäre, dass er dann nicht einfach dieser komplett Loser ist, der da in irgendwelchen Restaurants als Bedienung arbeitet, sondern dass man vielleicht sieht, er probiert das Ganze zu verarbeiten und geht dann auf irgendwelche kleinen, ich glaube in Bowlingbahnen ist er sogar am Anfang aufgetreten und sowas.
Mhm.
und verarbeitet das dann. Und dann hättest du direkt irgendwie eine höhere Emotionalität, weil du weißt, dass es so seine echte Geschichte ist. Du weißt, was dann so später aus ihm geworden ist, wie er jetzt dazu geworden ist. Und das Ganze hätte sich so ein bisschen echter angefühlt. Stattdessen ist das dann wieder so, ja, ich will nicht sagen der typische Judd Apatow-Film, aber doch irgendwie schon. Von den ganzen Punkten, die er dann versucht abzuhaken, viele so langgezogene Szenen, die dann auch nicht wirklich so zielführend sind. Und dann haben wir auch schon den größten Unterschied auch zwischen den beiden Filmen, was die Laufzeit ist. Der eine ist knapp über 1,5 Stunden und jetzt King of Staten Island ist ja fast 2,5 Stunden. Und das merkst du dem Film am Ende doch ziemlich an, dass er sich sehr lang zieht und dafür, dass er eigentlich nur so eine in Anführungszeichen lockere Komödie auch sein will, ist er dafür viel zu lang. Und hat eben die interessanten Sachen, die er erzählen könnte, rausgenommen, die es vielleicht gerechtfertigt hätten, dass der Film länger wäre. Und so fühlte sich meiner Meinung nach alles so ein bisschen langgezogen an.
Ich finde, ich stimme dir da total zu. Und um darauf noch aufzubauen, ich finde, der Film hatte so einen ganz okayen, aber nicht wirklich so packenden Anfang, weil das, wie du schon gesagt hast, so viele Elemente sind, die man aus allen, eigentlich ja so gut wie allen Judd Apatow-Filmen kennt. Und das eher so, ja gut, habe ich schon ein paar Mal gesehen, es war jetzt nicht schlecht gemacht, aber hoffentlich kommt da noch was. Und dann fand ich, in der Mitte des Films gab es einige Szenen, die fand ich ziemlich gut. Und dafür würde ich auch sagen, lohnt sich das, da mal reinzugucken. Das sind aber immer so einzelne Momente zwischen ihm und anderen, wo dann irgendwas passiert, was so super unangenehm ist oder so super peinlich ist, was dann zwar wie eine Comedy-Szene irgendwie aufgebaut ist, aber weil es halt gleichzeitig in so einer Geschichte eingebettet ist, die nicht versucht, auf Comedy zu machen, ist es eher immer so, dass man sich dann vorstellt, dass es gerade im echten Leben passieren würde. Und das hat dann immer so was von eine Mischung aus Fremdscham für die Hauptfigur und ihr Verhalten und ja, so ein unangenehmes, okay, was passiert jetzt? Wie reagiert der andere? Das ist Judd Apatow, glaube ich, da ein paar Mal wirklich gut gelungen. Nur, es ist halt kein Film, der das irgendwie so schafft, auf eine Schnur zu ziehen, dass das irgendwie auch als Film dann am Ende richtig gut ist. Also mehr als nur okay.
Ich denke, das trifft es ganz gut, weil der Film war ja jetzt auch nicht schlecht.
Ja.
Er war weitaus besser, als ich ihn erwartet hätte, von dem, was ich vorher von dem Trailer gesehen habe. Ich weiß, dass wir uns den vor ein paar Monaten mal hin und her geschickt haben und da schlimmste Befürchtungen hatten. Die sind jetzt nicht eingetroffen. Aber gerade auch, weil man den Big Time Adolescence kennt, der so ähnlich ist, aber dann auch in so vielerlei Hinsicht besser ist, kommt der Film hier dann automatisch schon ein bisschen schlechter weg, habe ich das Gefühl. Und das hat ganz viele Gründe. Das ist nicht nur die Länge, das ist auf der anderen Seite auch, dass der Big Time Adolescence nicht aus der Sicht von Pete Davidson erzählt ist. Er ist zwar jemand, der da die zweitmeiste Screentime hat, aber er ist nicht dieser Hauptdarsteller, sondern er ist dieser Einfluss von außen auf eben den Jungen, mit dem er da befreundet ist, dieser Schuljunge.
Genau.
Und den er da probiert, die ganze Zeit immer so ein bisschen, ob bewusst oder unbewusst, so zu beeinflussen, ein bisschen mehr zu sich selber zu machen. Und ja, das gibt dem Film, finde ich, auch so ein bisschen nochmal so ein anderes Gefühl. Du siehst mehr aus der Sicht von dieser Hauptfigur.
Du hast Figuren, die ziemlich stark sind, auch alle stärkere Charaktere und interessantere Figuren grundsätzlich als bei dem King of Staten Island. Aber in der Mitte ist halt noch ein Film, der so für sich selbst was macht. Und die einzelnen Momente mit den Figuren, die ziehen das so links und rechts zusammen, aber dieser Film in der Mitte existiert bei King of Staten Island halt irgendwie nicht. Oder nicht wirklich, dass man ihn so erkennen kann, dass sich das so anfühlt, dass man am Ende sagt so, ich rede jetzt auch, also ich hatte jetzt auch Probleme als Filmkritik gesehen, jetzt über den Film zu reden. Am Ende würde ich immer nur über die Figur von Pete Davidson reden, wenn ich über King of Staten Island rede. Und ich habe das bei vielen Filmkritiken, die so aus Amerika schon, weil der da schon viel früher halt erschienen ist, gekommen sind, immer wieder auch so beobachtet, dass am Ende das Urteil, ob Leute den Film mochten oder nicht, meistens daran hing, ob sie mit Pete Davidsons Figur, pseudo-fiktiv-biografischen Figur, mitfühlen konnten oder ob sie ihn unsympathisch fanden. Das ist immer das, was am Ende hängen geblieben ist. Aber so richtig, war da denn auch noch ein Film mit dran, den man irgendwie beurteilen kann? nicht so viel.
Und das, obwohl der Film eben viel länger ist als der andere.
Genau.
Also als Big Time Adolescents, der es aber schafft, viel mehr auch einen Film zu erzählen, aber trotzdem auch auf der anderen Seite meiner Meinung nach der witzigere Film ist.
Mhm.
Wo King of Staten Island ganz oft wirklich fast schon in eine Klischee-Richtung geht und auch wirklich in dieses typische Judd Apatow vom Humor her, von den Szenen, wie sie ausspielen, schafft es Big Time Adolescents irgendwie so eine eigene Note zu treffen. Und so eine Art von Humor, der jetzt auch nicht unbedingt häufig ist und deswegen bei mir damals auch sehr gut angekommen ist. Und ich habe den seitdem auch nochmal geguckt.
Mhm.
Und der hat sich gut gehalten, auch beim zweiten Mal fand ich den echt gut. Also sowohl als Komödie, als auch die dramatischen Aspekte oder überhaupt als ganzer Film, ist da Big Time Adolescence der Film, der da der für mich weitaus höher punkten kann.
Ja, und das basiert halt eben sehr stark auf dieser Dynamik zwischen den zwei Hauptfiguren und diesen sehr glaubwürdigen Situationen, die es aber trotzdem im echten Leben nicht oft gibt, weil diese Konstellation, dass dann genau so ein jüngeres Kind auf genau so einen älteren Hängengebliebenen trifft unter diesen Umständen, die ist halt jetzt nicht, das ist schon, muss schon für so einen Film dann auch geschrieben werden. Das ist halt nicht so was Alltägliches. Aber was dann daraus entsteht, ist dann so, dass man sagt, okay, wenn es aber so wäre, dann würde, könnte ich mir das echt gut vorstellen, dass es wirklich so ablaufen würde. So crazy Typen gibt es. Und da funktioniert der Humor dann natürlich auch besser, weil man dann den Bezug nicht so verliert, dass man so das Gefühl hat, ich gucke hier nur so eine alberne Comedy. Und da ist mir jetzt lustigerweise auch der King of Staten Island, obwohl er weniger komödiantisch und weniger lustig ist als der Big Time Adolescents, an einzelnen Szenen doch zu weit gegangen. Und das ist besonders so Stichwort Tattoo am Ende. Und das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, weil in dem ganzen Film geht es immer wieder um Tattoos und Tätowieren, weil halt Pete Davidsons Figur ja den Traum hat, ein ganz toller Tätowierer zu werden, einen eigenen Tätowiererladen aufzumachen, obwohl er da nicht so das beste Talent vielleicht hat. Da macht der Film dann so ein paar Sachen mit, die gehen dann für das Gesamtkonstrukt dieses Films irgendwie so zu weit, was in einem Judd Apatow, Seth Rogen, Stoner-Film super funktioniert hätte, aber hier halt irgendwie so deplatziert wirkt und mir das dem auch nicht abkauft, dass diese Figuren das so zulassen, wie es gemacht wird.
Was man positiv sagen muss bei King of Staten Island ist, ich finde, die Schauspieler haben alle ziemlich gut gepasst, waren ja auch durchaus namhafte Leute da dabei, sei es jetzt aus dem Comedy-Bereich, wie eben noch ein Bill Burr, der da eine größere Rolle spielt, als auch so bekanntere Schauspieler, Marisa Tomei spielt da die Mutter zum Beispiel. Das hatte für mich oft die Chance, auch was Schlechteres zu sein, wenn das von anderen Leuten gespielt worden wäre. Die haben es dann doch oft geschafft, dann aus diesem manchmal ein bisschen überzogenen Humor dann doch auch wieder die richtigen Noten zu treffen, die nötig gewesen sind, um einer Szene auch so ein bisschen so eine Tiefe zu verleihen. Was der Film ja durchaus häufig versucht hat. Und du hast es gesagt, der war jetzt gar nicht in erster Linie so diese super auf witzig gemachte Komödie, sondern hat sich da schon auch relativ ernst genommen, was so dieses Familiendynamiken, Coming of Age von der Rolle von Pete Davidson und sowas angeht. Das hat mit den Besetzungen der Rolle, finde ich, ganz gut funktioniert. Nur eben die Auswahl der Szenen oder die Länge, wie sie zum Teil gezeigt wurden, hat da für mich viel an Dynamik irgendwie dann gekostet.
Ja, ohne dazu hart klingen zu wollen, ich finde, das sind Top-Leute und die wurden auch für die richtigen Rollen gecastet. Aber ich finde, man hat oft ihnen angemerkt, dass sie mit diesem Drehbuch und den Dialogen zu kämpfen hatten. Und dass ich so oft dachte, die spielen das wahrscheinlich so gut, wie es gerade geht, aber bei dieser Art, wie dieser Dialog geschrieben ist, ist einfach dieses typische, wer einen Hollywood-Film versucht, auf Indie-Film zu machen. Und das kannst du halt auch als Label auf den ganzen Film machen, ohne dass das den jetzt so stark abwerten soll. Aber das ist leider halt in jeder Szene so krass, kommt das halt durch, dass das wirklich so ein bisschen dieses verunglückte, Hollywood-artige, aber man will wie ein Indie wirken. Man will so Schauspieler haben, die man auch aus Indies in ähnlichen Rollen kennt. Man will diese Atmosphäre auch irgendwie von den Bildern her erzeugen, wie in so einem ähnlichen Indie-Film. Aber es ist halt immer so zu fein geschliffen in so eine Richtung, dass es halt, um es ganz platt auszudrücken, wie ein Filmprodukt halt wirkt und nicht wirklich wie etwas, was halt diese Freiheit eines Indie-Films wirklich hatte, so am Ende. Mhm. Es wirkt so durchkonzipiert.
Was ich nur meine ist, die Szenen hätten zum Teil weitaus schlechter funktioniert, wenn das jetzt unbekannte Schauspieler gewesen wären.
Vollkommen, ja.
Bill Burr hatte da ja auch eine ganz gute Chemie auch zu Pete Davidson. Mhm. Gerade da, wenn die da auch diese Dialoge zusammen hatten. Aber ja, du sagst es richtig, das meine ich auch, dass die Szenen zum Teil zu lange waren. Die waren so überschrieben, kann man schon fast sagen. Mhm. Man hat dann probiert, immer so ganz persönliche Gespräche irgendwie dann zu zeigen, die aber dann oft auch komplett in eine andere Richtung gingen und dann mit dem späteren Film jetzt noch nicht mal unbedingt was zu tun hatten. Und das fällt mir öfter auch bei Judd Apatow-Filmen auf, dass er es oft nicht schafft, Sachen so ein bisschen straffer zu gestalten. Und seine Filme sind ja oft auch relativ lang dafür, dass es eigentlich in erster Linie Komödien sind. Und was mir auch immer auffällt bei seinen Filmen, und ich hatte das auch, nachdem ich den Film gesehen habe, direkt irgendwie in meinem ersten Statement gesagt, dass er es oft nicht schafft, den letzten Akt irgendwie hinzubekommen. Und das ist mir jetzt bei dem Film auch wieder aufgefallen. Nicht nur dieses Tattoo-Thema, was du gesagt hast, aber auch, wie man dann die Geschichte, die so einen ganz langen Zeitraum vor sich hin plätschert und wo man sich so denkt, wann kommt denn da irgendwann, man wartet die ganze Zeit förmlich darauf, dass so diese Einleitung in den letzten Akt kommt und dass das Ganze mal irgendwann so Richtung Ende führt, weil man erreicht so einen Status, wo man sich so denkt, okay, der Film könnte jetzt wahrscheinlich noch so 4 Stunden vor sich hinlaufen. Und dann wird das Ganze so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gerusht, aber irgendwie...
Ja, mit vielen so Montagen vor allem, so
ja, so Musik ganz, und ganz, so. Ganz seltsam irgendwie versucht, in Richtung Ende jetzt irgendwie zu bringen. Mhm. Und das hat für mich für den Flow von dem Film irgendwie nicht so ganz funktioniert.
Ja, ich fand, als das Thema mit Feuerwehr und dass sein verstorbener Vater ja Feuerwehrmann war und so und das dann neu in sein Leben wieder reinkommt durch den neuen Mann seiner Mutter, das ist alles so, plötzlich wirkte das so, als wenn der Film ganz krass plakativ dieses Denkmal für Feuerwehrmänner sein wollte und die so als Helden dann auch in vielen so Montagen so inszenieren wollte und auch so das Leben hinter den Kulissen, diese Kameradschaft und diese Opferbereitschaft, was die da alles von, wie sie ihr ganzes Leben da quasi diesen Feuerwehrmann sein opfern und trotzdem da einen guten Spirit haben und alles, dass es voll die netten Männer sind. Das hat der Film plötzlich dann so in den Mittelpunkt gestellt, dass man dann irgendwie das Gefühl hatte, dass diese persönliche Note dieser fiktiven Biografie, dass die so plötzlich auf der Stelle trat und man deswegen, weil das plötzlich so einen großen Raum in dem Film eingenommen hat, nie diesen Kern von Pete Davidson erreicht hat, wo man eigentlich Zeit hätte rein investieren sollen, das viel emotionaler zu vertiefen. Weil, das muss man ja auch sagen, ich habe dann nicht das Gefühl gehabt, jemals an seinen emotionalen Kern ranzukommen oder wirklich in seine Psyche einzutauchen oder über ihn irgendwas zu erfahren. Also weder inhaltlich noch, was halt sein Charakter oder so angeht. Das war halt alles, das, was man aus den ersten 2 Szenen erfahren hat, hat sich nicht groß vertieft geändert oder hat nicht tiefergehend auf mich eingewirkt irgendwie, dass ich da was mitgenommen hätte oder so jetzt mit ihm eine Verbindung durch den Film gewonnen hätte oder so. Das war fast mir in der Werbung und in dem Making-of-Material zu dem Film. Da habe ich mir vorher schon so ein komisches, längeres halb Backstage, halb wir erklären den Filmvideo bei YouTube mal angeguckt, was da offiziell von Universal veröffentlicht wurde. Da habe ich mehr Zugang, was ihm der Film bedeutet, was ihm die Geschichte bedeutet und so bekommen, als im eigentlichen Film. Und wenn ich das vorher nicht gesehen hätte oder überhaupt nicht gewusst hätte, wie das Konzept von dem Film ist, wie der entstanden ist, dann wäre ich da durch den Film auch gar nicht drauf gekommen, irgendwie.
Ja, oder einfach den WTF-Podcast hören, wo man den fast viel kürzerer Zeit auf jeden Fall seine Story viel besser und irgendwie auch glaubwürdiger rüberbekommt. Aber was glaube ich auch eben an dem Ende das Problem ist, der Film nimmt sich so extrem viel Zeit, den Status quo irgendwie zu beschreiben und diese Phase, in der er sich da befindet, dass er irgendwann vergisst, so diese Entwicklung einzuleiten, die Charaktere nehmen sollten. Und dann ist das dann plötzlich so, von jetzt auf gleich verhält sich die Mutter anders, als das irgendwie das Verhalten von ihr vorher beschrieben wurde. Auf einmal ist das Verhalten zu seiner, in Anführungszeichen, Freundin ein komplett anderes, als wie man als Zuschauer sie die ganze Zeit vorgestellt bekommen hat. auf einmal ist das Verhältnis zu Bill Burr komplett anders. Und es ist dann so, und auch zu seiner Schwester. Also jeder der Nebendarsteller, die in dem Film vorkommt, die so ein bisschen seine Guide sind und ihn ja da probieren, in die richtige Richtung zu leiten, sind am Anfang oder den Großteil des Films verhalten die sich komplett anders, als dann zu bis zu einem Moment, wo im Film sich jeder so komplett anders verhält. Aber es gab keine Entwicklung dazu. Es ist einfach, als wäre so ein Schalter umgelegt. Jeder ist jetzt so, dass man Pete Davidson Richtung Ende des Films probiert zu leiten, ohne da zu viel jetzt verraten zu wollen.
Weil eben auch die Real-Life-Vorlage dafür dann fehlte, die es halt, wenn man sich einfach an die echte Biografie gehalten hätte, viel mehr gegeben hätte, dass man da Entwicklungen viel interessanter und viel besser und auch konsequenter erzählt durch den ganzen Film gezogen hätte. Und da können wir halt auch nochmal auf Big Time Adolescence verweisen, dass der einfach auch da als Geschichte nicht diese eine Eskalation hat, sondern quasi wirklich was ist, wo sich die Entwicklung zwischen diesen beiden Hauptfiguren immer mehr in bestimmte Richtungen so steigert und immer mehr kleine Siedeherde auch hat, wo dann mal die Eltern dazwischen funken und solche Geschichten. Und das ist alles viel mehr, dass man weiß, das kann nicht ewig gut gehen, aber man findet es so unterhaltsam, diese beiden Figuren zusammen zu sehen, dass man sich wünscht, es würde möglichst lange gut gehen. Und am Ende ist es aber ja eine nachvollziehbare Entwicklung, wie sich das alles dann zum Finale steigert. Und es ist wirklich dieses sich steigern und nicht dieses Abarbeiten von so einzelnen Szenen, wo manchmal auch einfach nur irgendwas ganz Witziges passiert. Ja, jetzt verbringt er mal ein bisschen Zeit mit den Kindern und so. Oder jetzt trifft er mal irgendwie die alte Frau von dem Bill Burr und ja, das sind halt so einzelne Szenen, da hättest du auch andere Sachen reinsetzen können, die hätten dieselbe Funktion erfüllt. Ist jetzt nicht so alleinstehend.
Komplett weglassen können.
Genau.
Und dann sparst du dann schon genau diese Zeit ein, die der Film jetzt auch viel zu lange gewesen ist. Und bei dem Big Time Adolescence kommt es dir auch nie so vor, als wenn du jetzt so einen super kurzen Film guckst, obwohl der nur 1,5 Stunden ist, weil der eben alles drin hat, was man braucht und auch einfach genau so eine runde Sache ist, der zum richtigen Zeitpunkt aufhört.
Viele Situationswechsel auch, wo die mal so in ganz anderen Umgebungen sind oder ganz andere Leute plötzlich noch dazukommen, die aber auch sofort so Klick machen und sich einrasten in das Gesamte.
Und wir hatten den Film ja damals schon so total empfohlen und hatten da ja eigentlich auch noch gedacht, dass der Film auf jeden Fall ein größeres Release bekommen würde, weil er eben eigentlich das Appeal für so eine größere Zuschauerschaft hat, weil doch auch bekanntere Schauspieler mitspielen. Das ist ja jetzt nicht so dieser super kleine Indie-Film. Hatten den damals mit einem Superbad verglichen auch so ein bisschen. Jetzt muss ich sagen, in Deutschland noch keinen Release abzusehen, aber trotzdem, wenn man den jetzt gucken will und da irgendwie so angetan ist von dem, was wir jetzt auch darüber gesagt haben, damals und jetzt auch, und selbst wenn man den King of Staten Island gut findet, und wie gesagt, der war jetzt auch echt nicht super schlecht, also es soll jetzt nicht so rüberkommen, als wenn wir den Film jetzt so komplett runter machen, aber wenn man da irgendwie so was interessiert ist und jetzt sagt, gut, jetzt will ich aber dann auch nochmal den Big Time Adolescence sehen, es gibt durchaus Wege, den zu gucken, ohne jetzt irgendwas hier zu propagieren. Ja, ich habe den, wie gesagt, jetzt auch nochmal geguckt. Das ist schon, dadurch, dass der in den USA auf Hulu erschienen ist, relativ einfach da
VPN oder so.
erstmal das, aber auch so Wege zu finden, den Film zu gucken.
Der ist auch viel erinnerungswürdiger für mich jetzt geblieben bis heute, als ich gedacht hatte, als wir ihn ursprünglich gesehen haben. Weil er hat halt eben vom Szenario her doch auch ein paar Sachen, die man schon aus anderen Filmen kennt, dass man im ersten Moment denkt, das war jetzt so einer aus dem Genre, aber halt ein sehr guter. Aber je länger es dann her ist und je mehr man auch feststellt, so viele Filme in die Richtung gibt es eigentlich doch nicht. Vor allem keine guten.
Das ist es vielleicht auch, was ich dem King of Staten Island so ein bisschen zugutehalten würde, dass es eben eigentlich gar nicht so viele Filme gibt in die Richtung, die nicht ärgerlich sind. Und selbst auch von einem Judd Apatow, eben, wenn man dann so einen Trainwreck guckt, der ist ja auch wirklich so, dass man sich schon eher darüber ärgert, den geguckt zu haben.
Ja, und das absolut.
Hatte ich jetzt bei dem King of Staten Island absolut nicht. Und gerade jetzt auch zu einer Zeit, wo eben wenig neue Filme im Kino sind, ist es ja noch weniger, dass man irgendwie sagen kann, es gibt eine ganz nette Komödie, wo man jetzt nicht groß viel nachdenken muss, wo man sich nicht drüber ärgert, den man im Kino gucken kann. Mhm. Und unter den Gesichtspunkten würde ich schon sagen, kann man sich den Film auf jeden Fall angucken. Also da gibt es definitiv nichts Besseres, was gerade läuft, was die letzten Monate rausgekommen wäre oder was jetzt auch in nächster Zeit irgendwie kommt. Mhm. Und sollte er dann, ich weiß ja nicht, dann auch relativ zeitnah auf Netflix erscheinen, ich bin mir da jetzt auch gar nicht sicher.
Ja, ich habe nochmal versucht, nebenbei immer nachzugucken. Ich finde tatsächlich nichts zu Netflix. Das Einzige, was auf der Website steht, ist, dass der jetzt den Kinostart hat, was ich halt auch wusste, weil das bei den Presseverführungseinladungen ja auch immer nur von Kino die Rede war. Da steht dann halt und Video on Demand. Ich kann allerdings keinen deutschen Anbieter finden, wo das irgendwie vermerkt ist, dass er da jetzt rauskommen würde gerade. Deswegen ist es ja momentan nur vom Kino-Release eigentlich die Rede.
Okay, ich dachte, ich hätte da irgendwie damals bei der Pressevorführung irgendwie sowas im Kopf gehabt, aber gut. Und auch dann ist er auf jeden Fall ein Film, der als Video-on-Demand-Ding sollte er bei Netflix oder bei irgendwas von diesen Dingern da rauskommen, was man sich auf jeden Fall angucken kann, was dafür auch ideal eigentlich ist. Und besser als manche von diesen ganzen Netflix-Eigenproduktionen, die dann auch probieren, in diese Comedy-Schiene zu gehen, die dann weitaus weniger Qualität haben und weitaus unlustiger sind und wo man eher mehr die Zeit mit verschwendet als jetzt mit so einem Film.
Yeah. I want to become a real tattoo artist.
Your work is mad inconsistent. Obama ain't right.
Oh, I love your tattoos. This is my favorite.
I've been dating someone for a little while now.
The first guy you date in 17 years is a fireman just like that? You don't think that's weird?